HR Info. Das Interview.
Mit Martina Knief und Stefan Büchler. Das Saisonziel sind 40 Punkte und eine sorgenfreie Saison. So formuliert es Fredi Bobic für die Eintracht zu Beginn der Rückrunde der Fußball-Bundesliga. Bobic, das ist einer von zwei Namen, mit denen der Aufschwung der Frankfurter Eintracht in dieser Saison verbunden ist. Da ist Niko Kovac der Trainer und da ist Fredi Bobic der Sportdirektor. Die beiden haben viel verändert. Wir haben Fredi Bobic getroffen, einen großen Fußballer, der womöglich das Zeug dazu hat, auch ein guter Sportchef zu werden.
Fredi Bobic, im Fußball gibt es ja Spieler, die jeder sofort mit einem Begriff verbindet. Wir denken da an Kaiser Franz Beckenbauer.
Oder Alex Meyer, Fußballgott.
Oder das Kopfballungeheuer Horst Rubesch.
Oder mein Lieblingsspieler Kugelbitz Ailton.
Wen würden Sie noch in die Reihe aufnehmen?
Den großen Chef Stefan Effenberg, glaube ich auch, der auch so ein bestimmter Typ war.
Hatte er auch so einen bestimmten Spitznamen, Effe?
Effe, ja, genau, der Tiger. Ja,
der Tiger, richtig.
Ja, genau, der Tiger, ja. Mario Basler natürlich auch, vielleicht die coolste Sau von allen. Ja.
Fällt Ihnen auch sowas ein wie das magische Dreieck?
Ja gut, es wird auch immer wieder, wirst du damit konfrontiert. Ich glaube, das ist, glaube ich, ganz normal und ja, tolle Zeit, tolle zwei ja, Kollegen, die ich da gehabt habe, aber heute auch noch Freunde sind, wirklich wir noch viel in Kontakt sind mit Giovanni Elber, der ja in Brasilien lebt, genauso wie Krasimir Balakov, der eine Legende in Bulgarien ist, lebt aber in Stuttgart, also wir haben immer noch alle sehr regen Kontakt.
Das war vermutlich Ihre beste Zeit als Profi, Sie waren Torschützenkönig auch in der Fußball-Bundesliga. Warum hat das damals so gut funktioniert beim VfB Stuttgart?
Wir waren so ein Haufen aus erfahrenen Spielern, wenn ich da so einen Franz Wohlfahrt sehe im Tor oder einen Thomas Berthold als schon Weltmeister damals auch in der Abwehr. Jogi Löw war unser Trainer, ja, das war seine erste große Trainerstation. Ja. Und dann natürlich wir drei da vorne. Wir haben uns super verstanden. Joachim Löw hat uns wirklich einen Offensivfußball auch eingepläut und dann gesagt, wir wollen offensiv spielen, wir wollen Pressing spielen. War in dieser Mitte-90er-Zeit eigentlich sehr ungewöhnlich, so einen Fußball zu spielen. Da fielen sehr wenig Tore. Da hat man gemerkt, okay, wir machen was ganz anderes als die anderen. Die Art des Fußballs hat die Menschen sehr, sehr angesprochen und deswegen sprechen auch die Älteren, würde ich sagen, auch heute noch gerne, auch vor allem vom magischen Dreieck.
War das Ihre coolste Zeit als Spieler?
Die ungezwungenste und wirklich die schönste Zeit auch, ist ganz klar, weil das war alles so am Anfang der Karriere, so bis man so mal 25, 26 wird und dann ein bisschen den Kopf einschaltet und der Fußball sich vielleicht auch bei einem selber sich ein bisschen verändert, das Ganze. Aber das war so eine ungezwungene Zeit, die wir nicht missen wollen, die wir einfach erlebt haben, über die wir aber auch sehr dankbar sind.
Nach vielen anderen Stationen danach noch im Profifußball sind Sie zum VfB Stuttgart in verantwortungsvoller Position zurückgekehrt, zum Ende als Sportvorstand. Sie hatten da auch schwere Jahre. Sie standen so ein bisschen auch in der Dauerkritik. War das auch so ein bisschen das Motto, der Prophet zählt im eigenen Land nichts?
Ja, es ist ja nicht so einfach. Man denkt ja immer, es ist ja immer gut, wenn man zu einem Club zurückkehrt, dann auch in verantwortlicher Position. Ja, der hat irgendwo Stallgeruch, ja, er kennt sich schon da aus etc. Natürlich kannte ich mich da aus und habe auch sehr viele Menschen dann auch wieder getroffen und irgendwie hat sich doch das eine oder andere vielleicht nicht verändert, aber ich habe mich verändert und habe sicherlich ein anderes Denken auch ein bisschen vom Fußball gehabt oder auch für den Verein VfB Stuttgart. Und wir haben, glaube ich, ja, schwierige, aber wir haben auch schöne Zeiten gehabt. Also es wird immer ein bisschen verkannt auch in diesen 4 Jahren, haben wir 3-mal in der Europa League gespielt, wir waren im Pokalfinale. Wir hatten gute Platzierungen in der Bundesliga, aber wir hatten auch 2-mal Abstiegskampf in diesen 4 Jahren. Und es hatte mehrerlei Gründe, weil wir konsolidieren mussten. Und das ist nie einfach, ist eigentlich gegen den sportlichen Erfolg. Ich habe aber trotzdem diese Aufgabe wahrgenommen mit vollem Einsatz und habe auch sicherlich meine Erfahrungen da gemacht, positiv wie negativ. Und ich glaube, das ist etwas, was mich auch wieder weitergebracht hat, weil eins war mir auch klar und das habe ich am Anfang bei der Pressekonferenz auch damals in Stuttgart gesagt, das haben dann viele vergessen eigentlich am Ende, dass sie gesagt haben, ich mache den Job so lange, bis ich gefeuert werde. Ja, ja. Und ich kann nicht sagen, ob das 1 Jahr dauert oder 4 Jahre oder 10 Jahre. Ja. Das ist in dem Job so, das muss man wissen. Deswegen war ich auch nachher nicht unbedingt jetzt niedergeschlagen oder gebrochen, sondern habe das einfach als Erfahrung mitgenommen.
Es gibt ja viele Leute, die sagen, in diesen Lebensphasen lernt man viel mehr, nimmt man viel mehr mit. Ist das so? Haben Sie von dort zur Eintracht viel mitnehmen können aus den Erfahrungen, die Sie gemacht haben?
Auf jeden Fall. Also es war schon so, dass man gerade auch in diesen schwierigen Phasen natürlich auch Dinge auch ausprobiert oder versucht. Man muss ja Entscheidungen treffen eigentlich tagtäglich, dass man diese Erfahrungen natürlich mitnehmen kann und auch für sich filtern muss, wie man es vielleicht beim nächsten Engagement besser macht. Ja. Das ist, glaube ich, ob das bei Spielertransfers ist oder im Umgang mit Mitarbeitern zum Beispiel auch ist, etc., in Abläufen auch ist. Ich glaube, das ist, glaube ich, ganz normal. Und deswegen haben wir auch diese knapp 2 Jahre, die ich dazwischen hatte, zwischen dem Engagement zur Eintracht dann, die habe ich natürlich auch sinnvoll auch genutzt und bin nicht nur auf der Couch gelegen und habe gedacht,
Sie haben gerade gesagt, Umgang mit Mitarbeitern, was machen Sie da jetzt anders?
Vielleicht noch ein Tick konsequenter in vielerlei Hinsicht auch, wo ich da das ein oder andere Mal vielleicht das Auge zugedrückt habe, würde ich jetzt sicherlich anders reagieren. Ja. Weil das aber auch, und das muss man auch wissen, sicherlich auch mit der Stuttgart spezifisch war, weil ich die Menschen natürlich auch schon viel, viel länger kannte und vielleicht auch mal Gewissensbisse hatte, vielleicht den einen oder anderen Schritt zu machen, den ich hätte machen müssen, was mir auch mein Bauch gesagt hat, ich hätte eigentlich ihn machen müssen, sondern du musst konsequent den Weg gehen im Endeffekt und auch dafür auch einstehen. Und deswegen ist es hier bei der Eintracht für mich sicherlich ein bisschen einfacher gewesen, weil ich hier keine Vergangenheit hatte als Spieler.
Freddy Bobic, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, zu Gast bei HR Info, das Interview. Herr Bobic, Sie haben gerade den Übergang von Stuttgart zur Eintracht angesprochen, aber hier, ich will mal eine An- und Abführung sagen, hagelte es ja auch Kritik, bevor Sie überhaupt vorgestellt wurden, als es klar war, Freddy Bobic wird es. Waren Sie da schon abgehärtet? Waren Sie da schon geübt, als Sie sowas mitbekommen haben?
Wenn Sie mit 18 eigentlich in den bezahlten Fußball irgendwann kommen und jetzt bin ich 45, ja, also ich glaube, das ganze Leben hat mich das begleitet. Wenn du ins Tor reingetroffen hast, warst du der größte Held. Wenn du vorbeigeschossen hast, warst du der größte Versager. Diese Up and Downs gibt es während einer ganzen Karriere. Und ich sage ja, mit 18 habe ich da im Berufsfußball bin ich da reingekommen. Und auch wenn es erst beim kleinen Verein war, aber trotzdem, es hat sich durch die ganze Karriere gezogen. Also man ist dann schon irgendwo ein bisschen abgehärtet, dickere Haut. Vielleicht ähnlich wie bei Politikern manchmal auch, ja, die da auch sehr viel ertragen müssen, positiv wie negativ. Und entwickelt dann schon eine gewisse Mentalität, wo man weiß, wie man Dinge auch einzuschätzen hat und wie schnelllebig auch durch diese Zeit auch ist, wenn es auch mal Kritik hagelt, dass man trotzdem auf Kurs bleiben muss und sich davon auch nicht so beeindrucken lassen muss, denn gerade im Fußballgeschäft geht es einfach so schnell, dass von heute auf morgen die Stimmungen brutal schwanken. Wir können vielleicht in einem halben Jahr wieder hier sitzen und haben vielleicht eine schlechte Phase gehabt und dann kann es wieder Kritik hageln. Ich glaube, das ist ganz normal, das weiß ich auch jetzt. Jetzt ist die Phase vielleicht gerade schön und die genießen wir auch, aber wir schwelgen nicht in Zufriedenheit.
Also abgehärtet ist ein Stichwort?
Ja, mit Sicherheit. Ja, also will ich schon so sagen, weil ich meine, das Leben macht dich nur noch härter. Ja. Aber trotzdem musst du Mensch bleiben, das ist ganz wichtig. Ja.
Kritik zum Anfang, dann haben Sie hier übernommen und es wurde bei der Eintracht eine Ära beendet, die von Heribert Bruchhagen. Hat das hier Ihren Start vielleicht auch erleichtert, dass allen klar war, hier kommt jetzt nicht nur ein Neuer, sondern auch was Neues?
Also es ist erstmal ist es nie einfach, glaube ich, jemanden nachzufolgen, der wirklich, wirklich auch erfolgreich für diesen Verein auch gestanden ist auch, und auch gearbeitet hat. Ja. Das funktioniert nicht immer. Aber dadurch, dass ich so Heribert Bruchhagen auch immer sehr persönlich, auch einen guten Kontakt hatte, auch in den Jahren zuvor, ist mir doch vieles leichter gefallen, weil mir auch er viele wichtige Tipps gegeben hat und mir auch geholfen hat am Anfang, auch hier reinzukommen. Und dann natürlich kombiniert und mit meiner Denke, mit meiner Philosophie, wie ich über Fußball denke und wie man einen Fußballverein auch führt, auch gerade im Bereich Sport, ja, ist es sicherlich gut gewesen, auch mal, dass wieder mal was anderes kommt. Ja, ja. Ich glaube auch gerade auch für die Mitarbeiter insgesamt bei der Eintracht, aber vor allem auch im sportlichen Bereich, dass wir halt Dinge dann auch im Endeffekt auch mal verändern, optimieren, justieren, um auch wirklich auch ja, frische Reize zu setzen. Ich glaube, das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ja.
Sie haben Ben Manga aus Stuttgart mitgebracht, Ihr Chef-Scout, ein Mann, mit dem Sie schon sehr lange sehr eng zusammenarbeiten. Warum ist es für Sie wichtig, so einen vertrauten Menschen mitzubringen oder mitzunehmen?
Ja, also ich bin erstmal froh, dass ich ihn bekommen konnte, ja, weil ich ihn auch damals aus Hoffenheim schon losgeeist habe nach Stuttgart und dass er hier in Frankfurt ist. Es freut mich umso mehr, weil er einfach ein Mensch ist auch, der auch die ähnlichen Gedanken wie ich pflege, auch im Umgang und auch im Scouten von Spielern, was wir eigentlich wollen, auf welche Spieler wir eigentlich auch schauen, was für eine Mentalität die haben müssen, ja, was für ein Potenzial die aber auch für die Zukunft haben müssen. Ja, ja. Und das sind Dinge, die unheimlich wichtig für mich sind. Also eine Loyalität auch zu haben, einen Partner zu haben, wo ich weiß, ich kann mich 1000%ig auf ihn verlassen. Mhm. Ja, weil er ist eigentlich, wir sehen uns gar nicht so oft. Er ist gefühlt 3 Tage im Monat zu Hause, sonst eigentlich nur unterwegs die ganze Zeit. Aktuell ist er bei der Copa America der U20 in Ecuador. Ja. und schaut sich da die ganzen Nationalmannschaften Südamerikas an, ja, in diesem Jugendbereich oder in diesem Altersbereich. Und wir haben aber trotzdem täglich Kontakt. Also das ist schon etwas, was sehr wichtig und ganz wichtig ist, das Vertrauen untereinander. Ja, und deswegen bin ich auch glücklich, dass er hier ist und man hat seinen Mehrwert schon gesehen.
Herr Bobic, wir haben darüber geredet, wo Sie herkommen und was Sie mitgenommen haben, auch wen Sie mitgenommen haben. Jetzt Sportvorstand bei der Eintracht. Und wie viel vom Spieler Freddy ist, der immer sehr deutlich Klartext gesprochen hat damals, steckt heute noch im Vorstand Bobic?
Kann es einfach mal so sein, dass ich manchmal noch agiere, vielleicht wie ein ehemaliger Spieler, der dann vielleicht emotionaler ist und das eine oder andere Mal vielleicht nach dem Spiel vielleicht zu schnell was sagt, ja, aber eigentlich Klartext rede ich sehr gerne, da habe ich auch Spaß dran, ja, und auch Freude dran, weil ich mich auch gar nicht verstellen möchte, ja, sondern man muss es eben so nehmen, man muss mich nicht so nehmen, wie ich im Endeffekt auch bin, und das macht mir am meisten Spaß, wenn ich wirklich auch Dinge klar ansprechen kann, vor allem auch intern klar ansprechen kann. Und dass auch Eitelkeiten nicht unbedingt eine Rolle spielen müssen, ja, sondern dass man Dinge besprechen muss, ob das bei uns im Vorstand ist, aber auch im Aufsichtsrat ist, die man klar ansprechen muss, um auch weiterzukommen. Und es können auch unangenehme Dinge sein. Das macht mir eigentlich wenig aus, weil, wie gesagt, schon die Eitelkeit für mich nicht wichtig ist. Ja.
Und das stört Sie auch nicht, dass, wie zum Beispiel jetzt nach dem Spiel in Leipzig, gab es ja eine öffentliche Diskussion mit dem ehemaligen Schiedsrichter Markus Merk, dass Sie dann vielleicht auch in so eine Ecke geschoben werden? Passiert ja doch schnell.
Ich hatte da eine falsche Information bekommen und war schon ein bisschen, sage ich mal so, ja, nicht vorgeschädigt, aber schon. Ich habe schon einige negative Gedanken zu unserem Schiedsrichter-Experten gehabt bei Sky und das war eben so, deswegen habe ich das auch angesprochen, weil es auch in den letzten Wochen, Monaten auch einige Dinge gab, die ich mal gar nicht so gesehen habe, ja. Und da habe ich vielleicht zu emotional reagiert, aber auch falsche Informationen, das gab es eben und das war vielleicht ein Fehler von mir und ich habe dann auch eingestanden und habe gesagt, sorry, tut mir leid, das war nicht korrekt und dafür ist das Ding aber für mich auch erledigt und ich glaube nicht, dass man dann da extra in eine Ecke gesteckt wird. Aber es gibt schon Dinge, die man ansprechen muss und die vielleicht unbequem sind und der Zuschauer vielleicht denkt, warum sagt er das jetzt? Und wenn man sieht, wir haben 48 gelbe Karten, die meisten in der Liga, erst der HSV kommt mit 38 weit dahinter als nächster Club.
Dafür hat er viel mehr rote Karten.
Ja, rote Karten haben wir auch einige. Ja, und deswegen kommt mir das dann so vor, langsam in der Betrachtung, wir sind so eine Tretertruppe, aber das sind wir aber schon richtig nicht. Ja. Es gab vielleicht mal ein bisschen heißeres Spiel, das war gegen Hoffenheim, aber das ist in der Bundesliga bei 34 Spieltagen, ist es glaube ich ganz normal, dass sowas auch mal vorkommt. Aber insgesamt sind wir mit sicherlich keine Truppe, die diese Kartenflut verdient hat.
Sie sind inzwischen ja eine Weile hier, ein gutes halbes Jahr. Sie haben inzwischen vieles umgekrempelt. Das Team hinter dem Team ist komplett neu aufgestellt. Ein weiterer Assistenztrainer ist dazugekommen. Es gibt Reha-Fitnesstrainer. Es gibt sogar eine Yoga-Lehrerin. War das höchste Zeit, dass die Eintracht in dem Bereich nachrüstet?
Ich glaube, da hat sich die Denke einfach von uns in der Hinsicht einfach vielleicht auch ein bisschen verändert. Und wir wollten Dinge verändern, auch gerade im Staff, also im Team um das Team. Was aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist, wenn man sich nicht die Qualität der Spieler manchmal so reinholen kann, wie man es will, weil man vielleicht die wirtschaftliche Möglichkeit nicht hat, muss man schauen, dass man sich sehr viel Qualität vor allem im Funktionsteam holt. Und das ist im Trainerteam genauso, wo man noch mit Armin Reutershahn noch eine sehr erfahrene Kraft dazugewonnen haben, aber genauso im athletischen Bereich, im medizinischen Bereich, wo es da auch noch Veränderungen geben wird, zum Positiven hin auch von der Qualität im Ernährungsbereich, Yoga, Gyrotonik, wir bieten alles Mögliche an. Wir haben einen Dolmetscher noch dazu geholt, weil es auch wichtig ist, dass die Spieler, die nicht aus Deutschland sind, sehr schnell Deutsch lernen. Also in der Betreuung der Mannschaft, wir wollen sie nicht pampern, aber wir wollen sie fordern, ja? Und dadurch aber auch fördern. Ja? Ja? Da gehört alles dazu. Und ich glaube, dass auch eine Mannschaft, eine Fußballmannschaft, was die jungen Burschen ja heute auch im Endeffekt auch sind, die sind ja noch gar nicht von der Erfahrung manchmal so weit, dass man von vielen ausgehen kann, klare Richtlinien braucht und auch klare Leitplanken braucht, wo sie sich zu bewegen hat, damit das als Ganzes auch funktioniert.
Habe ich das jetzt richtig verstanden, weil die Eintracht nicht so viel Geld hat, einen Lewandowski zu kaufen, anzuschaffen, der möglicherweise
ein bisschen schwierig, ja, genau.
Das Spiel alleine entscheidet, muss man versuchen, die Jungs, die hier sind, auf einen besseren Stand zu hieven mit dem Staff?
Auf einen besseren Stand, durch wirklich hochqualifiziertes Personal besser zu machen natürlich auch, ist ganz klar. Und wir müssen übers Team kommen. Ja. Und das war ganz wichtig am Anfang der Saison, als wir auch die Analyse, als der Niko Kovac auch mit dabei war, Ben Manga und Bruno Hübner, als wir wirklich jeden Schein umgedreht haben, haben wir gesagt, was wollen wir eigentlich, wie können wir Erfolg haben, für uns Erfolg haben. Ja, das würde ja schon ein einstelliger Tabellenplatz sein, wäre ein Erfolg für uns, absolut ein großer Erfolg bei diesen wirtschaftlichen Voraussetzungen, die wir in dem letzten Sommer hatten. Ja, wir haben am wenigsten ausgegeben in der ganzen Liga, ja, also wenigstens Transferausgaben gehabt. Also müssen wir übers Team kommen. Also müssen wir auch Top-Leute holen, die unsere Jungs aber sowas von scharf machen und auch als Team stark machen, damit wir auch dementsprechend Ergebnisse auf dem Platz hinbekommen gegen Mannschaften, die weitaus mehr Möglichkeiten, wirtschaftliche Möglichkeiten haben, infrastrukturelle Möglichkeiten haben als wir.
Wie weit trägt das?
Auch da ist es begrenzt. Also es ist auch nicht so, dass wir sagen, das kann jedes Jahr funktionieren, mit sehr vielen Leihspielern etc. zum Beispiel auch zu arbeiten. Das geht nicht jedes Jahr. Du musst auch irgendwann auch in die Invest gehen. Man muss gucken, dass du frisches Kapital generierst. Ich glaube, das ist, glaube ich, ganz normal. Und da geht es jetzt nicht darum zu sagen, wir brauchen jetzt so viele Millionen und holen jetzt einen Star und alles funktioniert von selbst. Nein, es wird immer übers Team funktionieren. Das zeigt die Bundesliga. Wenn du nicht geschlossen agierst, wirst du in dieser Liga aufgefressen, ja, und wirst durchgereicht. Und dann kann es auch Jahre geben, wo du dann wirklich jedes Jahr gegen den Abstieg spielst. Für uns erstmal ein Anspruch, eine Kompaktheit, eine Stabilität auch in diesen oder eine Kontinuität in diesem Verein zu bekommen im sportlichen Bereich, damit wir uns erstmal wirklich auch gut stabilisieren im Mittelfeld und daraus dann auch verstärkt angreifen können nach vorne und nicht immer nach hinten schauen müssen.
Wird Ihnen da nicht manchmal so ein bisschen bange mit der Eintracht, wenn Sie sehen, welche Summen da so fließen, was andere Vereine machen, wo sich Scheichs einkaufen? Wo kann denn da die Eintracht ihren Platz haben, wenn man es jetzt mal ein bisschen international anschaut?
Wir sind ja noch da ganz am Anfang, im Endeffekt auch in der Bundesliga, und da haben wir ganz saubere und ganz ruhige Strukturen. Bei uns kann sich ja keiner so schnell einkaufen. Ja. Es ist ja nicht so einfach. Ja. Es gibt sicherlich die ein oder andere Clubs, die sicherlich anders aufgestellt sind oder von eine andere Historie haben. Aber wir haben unsere Historie, auf die sind wir stolz, und wir werden gucken, wie wir uns fit für die Zukunft auch aufstellen können. Das müssen wir. Wir müssen auch immer versuchen zu überlegen, was passiert denn, wenn zum Beispiel so eine Regelung fällt wie 50+1 oder so. Sind wir dafür bereit, auch wirklich diese Opfer zu bringen oder jemanden zu finden, der wirklich ein guter Investor ist? Ja, ja. Müssen wir überhaupt einen reinlassen oder belassen wir es so, wie es ist? Diese Frage stellen wir uns sicherlich auch täglich, auch in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, wenn es soweit ist, dass das ein oder andere vielleicht mal kippt und es neue Strukturmöglichkeiten gibt für einen Fußballverein in Deutschland. Aktuell müssen wir uns darüber keine Gedanken machen und müssen auch keine Angst haben, dass irgendein Scheich kommt, der uns aufkauft.
Wie blicken Sie auf die Fans? Sind das die Leute, die das Stadion füllen, die den Eintritt bezahlen und die ab und zu eine schöne Choreo da hinlegen? Oder welche Rolle können Fans haben?
Ja, dieser Begriff Fans ist ja immer auch so ein spannender Begriff. Ja. Wird vor allem natürlich nur auf die Fans im Stadion manchmal auch so ein bisschen runtergebrochen. Und das sehe ich im Endeffekt ja nicht so, weil bei uns gehen halt nur 51.500 ins Stadion rein. Und ich glaube, dass die Eintracht viel, viel mehr Fans hat. Da bin ich mir aber mal ganz sicher. Und das weiß man ja auch in der Region vor allem. Nicht jeder wird sich eine Karte leisten können, auch ins Stadion zu kommen. Nicht jeder wird die Möglichkeit haben, weil unser Stadion ausverkauft ist, auch wirklich ein Spiel beiwohnen zu können. Und wir wissen doch auch in so vielen Gasthäusern, Sportsbars etc. sitzen am Wochenende immer Eintracht-Anhänger und schauen sich die Spiele an. Ja, ja, ob wir jetzt zu Hause spielen, aber auch natürlich auswärts, weil nicht jeder bei diesen Auswärtsspielen sein kann. Und wir haben so viele Fans auch in Deutschland, aber auch international, die uns dann besuchen. Das ist in Abu Dhabi jetzt wieder gesehen, wieder ein Fanclub da gewesen aus Abu Dhabi, ja, ein Eintracht-Fanclub, der auch beim Training da war und auch bei den Spielen da war. Der war froh, endlich seid ihr hier, da haben wir es nicht so weit, ja, da müssen wir nicht mal nach Frankfurt kommen. Also es gibt ja überall Fans, deswegen dieser Begriff nur Fans auf die Kurve, ja, die sehr wichtig für uns ist und auch sehr viel Emotion mit reinbringt und auch wirklich Stimmung auch macht, runterzubrechen, ist mir ein bisschen zu klein gesehen. Also,
als Sie das gerade so geschildert haben mit den Fans, haben Sie ein bisschen gestrahlt und gelächelt. Das heißt, haben Sie ein großes Herz für die Leute, die sich für den Fußball begeistern, die herkommen, die gucken?
Ja, und vor allem, egal wo es auch passiert. Ich meine, ob du beim Tanken bist oder wirklich um die Ecke gehst, in den Supermarkt rein oder wie auch immer, auch da gehe ich rein, ja, also wie jeder andere Mensch auch. Ich brauche mal was zu trinken oder sowas, ja, ja. Oder was zu essen.
Und was kostet eine Restaurant. Butter?
Also kochen tue ich nicht, ne? Das mache ich. Ja. Auf jeden Fall ist es so, dass egal wo du bist, wirst du ja darauf angesprochen, wo du manchmal gar nicht dran denkst. Angesprochen auf die Eintracht dann auch. Und das sind ja dann auch Fans im Endeffekt auch. Aber auch wir sind froh, dass wir solche Menschen auch haben, ja, die uns ja, da auch die Treue halten.
HR Info, das Interview mit Freddy Bobic, Sportvorstand der Eintracht. Die Rückrunde hat begonnen, 40 Punkte sind das erklärte Saisonziel. Herr Bobic, wie lange brauchen Sie dafür noch?
Ich hoffe nicht so lang. Also ich hätte nichts dagegen, wenn wir aus dem Februar rausgehen und sagen, wir haben die 40 Punkte. Dann könnten wir uns neue Ziele setzen, ist doch ganz klar. Wir wissen, dass wir natürlich mit ganz anderen Augen gesehen werden jetzt. Und dass wir auch irgendwo nicht mehr unterschätzt werden, das mit Sicherheit nicht. Und dass die Gegner uns verdammt ernst nehmen. Umso schwerer wird es natürlich auch. Deswegen bleibe ich dabei. Und es ist auch kein Tiefstapeln. Lasst uns erstmal unsere Hausaufgaben machen und lasst uns wirklich 40 Punkte machen, so schnell es geht. Weil weitere Ziele sich zu setzen, das ist nicht das Problem. Das kannst du von heute auf morgen machen. Aber mach erstmal die Basics. Und wenn du die Basics gut machst, dann kannst du immer noch weiter träumen.
Man könnte meinen, man hat jetzt nicht Freddy Bobic zu Gast bei uns, sondern Niko Kovac, den Trainer. Haben Sie sich abgesprochen oder ist das die Linie?
Die Linie, aber wir denken auch so. Also wir denken auch so, weil es bringt ja nichts, diesen zweiten von den ersten Schritt zu machen. Ja? Ich glaube nicht, dass wir die Arroganz haben dürfen oder diesen Anspruch schon an uns stellen können, weil wir jetzt mal eine gute Vorrunde gespielt haben. Ja? Eine sehr gute Vorrunde für unsere Verhältnisse, dass wir jetzt sagen, ja, und jetzt holen wir nochmal 30 Punkte und nächstes Jahr spielen wir Champions League. Ja, also wir wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt und wir wissen auch, dass wir extrem an der Grenze und an der Leistungsfähigkeit der Spieler auch da alles rausgeholt haben und an der Grenze auch spielen, wo vielleicht nicht mehr ganz so viel Luft nach oben ist. Und wir wissen auch, dass die arrivierten Mannschaften, die starken Mannschaften, die eigentlich hinter uns sind, ja, die eigentlich ganz andere Ansprüche haben, aber alles reinlegen werden in diese Rückrunde, um auch uns zu überflügeln.
Sie haben es gerade gesagt, Kovac und Bobic sind auf einer Linie. Das hat man auch eigentlich oft rausgehört, so in der Zeit, seit Sie hier sind. Wir haben am Anfang unseres Gesprächs von einem magischen Dreieck gesprochen. Herr Bobic, würden Sie das Duo Kovac-Bobic bezeichnen als vielleicht magisches Duo? Läuft das gut mit Ihnen?
Es läuft erstmal gut, weil wir uns einfach gut verstehen. Ich meine, wir haben zusammen gespielt bei der Hertha in Berlin. Aber auch so in den Jahren auch immer wieder gesehen und auch nie aus den Augen verloren. Jetzt sind wir hier zusammengekommen, das hätte man wahrscheinlich vorher auch nicht gedacht, vor 2-3 Jahren, ja, dass wir in Frankfurt zusammen sind. Und haben aber trotzdem irgendwie so einen gleichen Werdegang ein bisschen auch. Beide kommen, er kommt aus Kroatien, ich komme halb aus Kroatien, halb aus Slowenien. Beide sind in Deutschland aufgewachsen, haben das alles mitgenommen hier. Und irgendwo haben wir uns auch immer gut verstanden, auch als Mitspieler. Ja, und auch die Denke, wir müssen uns gar nicht so viel absprechen, weil irgendwie ähnlich ticken dann in vielerlei Hinsicht. Aber wir brechen es gar nicht so auf uns beide so runter, sondern wir sagen, hey, wir brauchen das gute Team um uns herum. Ganz wichtig, Bruno Hübner noch auch hier zu haben mit seiner Erfahrung. Genauso wie vorher haben wir über Ben Manga gesprochen etc. Gutes Analyseteam etc. Wir sehen uns als Teamplayer, ja, und das ist wichtiger. Also wir haben gar nicht so die große Lust, immer da in der Öffentlichkeit so dazustehen und sagen, ja, die zwei machen das oder sowas. Also so einfach ist es nicht. Ja.
Herr Bobic, nicht im Abstiegskampf verwickelt zu sein, vielleicht von Europa träumen, wann war es eine gute Saison für Eintracht Frankfurt?
Es wäre ein großer Erfolg, eine sorgenfreie Saison zu spielen. Das würde also bedeuten, man schafft frühzeitig den Klassenerhalt. Ja. Wenn wir das geschafft haben, dann können wir wirklich sagen, wir haben schon mal unser Ziel erreicht. Ja, weil das hat uns vor der Saison sicherlich, und ich erinnere gerne daran an den heißen Juli, als doch viel diskutiert worden ist über die Internationalität der Mannschaft. Die Spieler, die kennen wir gar nicht. Was machen die denn da? Warum verändern die so viel im Funktionsteam etc.? Das war fast ein bisschen Schwäbisch-Schmeckerei die ganze Zeit, also Gebrudle, hätte ich gesagt. Mich hat es schon ein bisschen gewundert, weil ist doch klar, wenn du 16er wirst und in der Relegation es gerade schaffst noch auf den letzten Drücker, da musst du doch was verändern. Das verlangt doch auch der Fan, dass du was veränderst. Und das haben wir getan und es hat Gott sei Dank auch so gut gegriffen. Deswegen eine sorgenfreie Saison, bin ich schon zufrieden, würde ich sofort unterschreiben. Ja. Und alles andere ist nur noch Bonus.
Vielen Dank, Herr Bobic. Das war HR Info, das Interview mit
Martina Knief
und Stefan Büchler. Weitere Informationen finden Sie bei uns online auf der Seite hrinforadio.de. Da gibt es dann auch den Podcast zum Runterladen und nochmal hören.